Mann und Frau, beide etwa 35 Jahre alt. Sie leben seit etwa 7 Jahren in einer offenen Partnerschaft zusammen, wie man das so nennt. Und eines Tages fragt die Frau nun ihren Lebenspartner: Sag mal, meinst du nicht, in unserem Alter wird es langsam Zeit, dass wir mal heiraten? Und darauf antwortet er ganz nachdenklich: Du, das stimmt schon, aber wer nimmt uns denn jetzt noch? Das ist ein klassisches Beispiel für eine misslungene Kommunikation. Sie wollte ihn animieren und er dachte an ganz was anderes. Kommunikation heißt ja zunächst Verständigung. Wenn es zwischen Mann und Frau klappen soll, dann muss die Kommunikation klappen. In einer Familie, wenn man nicht nur so nebeneinander herlaufen will, dann muss die Kommunikation stimmen. Im Betrieb ist Kommunikation dringend nötig. In einer Gemeinde müssen wir uns immer wieder darum bemühen, dass unsere Kommunikation untereinander klappt. Und das Gleiche gilt für das Verhältnis zwischen Gott und uns. Das ganze Buch Jona, die ganzen 4 Kapitel, sind voll von Kommunikation. Manchmal gelingt sie, manchmal missrät sie auch. Ein Bekannter von uns ist Professor für Informatik in Braunschweig. Der hat nun von Berufswegen mit Kommunikation zu tun. Das heißt dann Kommunikationswissenschaft. Und er hat festgestellt, der christliche Glaube lässt sich ausdrücken mit den Begriffen der Kommunikationswissenschaft. Da ist ein Sender, das ist Gott. Und dieser Sender will nun eine bestimmte Nachricht, eine bestimmte Botschaft weitergeben. Und diese Botschaft richtet sich an einen bestimmten Empfänger, das sind wir. Und nun benutzt der Sender, um den Empfänger zu erreichen, ein bestimmtes Medium, ein Mittel, ein Instrument, um diese Nachricht rüberzubringen. Und das ist die Bibel. Und die spannende Frage heißt dann immer: Klappt die Kommunikation oder bleibt Gottes Information irgendwo stecken? Vielleicht bleibt sie im Ohr stecken, dass wir zwar hören, was er uns sagt, aber nicht begreifen, was er damit erreichen will. So wie bei unserem Pärchen am Anfang. Der Mann hörte wohl die Worte, aber er kapierte nicht, was seine Holde meinte. Oder die Information kann im Kopf stecken bleiben, dass wir es hören, begreifen, aber dass wir es nicht wollen. Das erleben wir ja in der Kindererziehung immer wieder, dass unsere lieben Kleinen das schon begreifen, was sie sollen, aber dieses, was sie sollen, eben nicht wollen. Da bleibt die Information im Kopf stecken. Und dann kann die Information auch im Herzen stecken bleiben, dass ich das, was ich gehört habe, was ich verstanden habe, zwar will, aber es aus dem Herzen irgendwie nicht in die Hände kriege, es nicht umsetze. Und wenn Gott nun auf Sendung geht, dann will er viel mehr als nur informieren. Er will uns bewegen. Gott will uns verändern. Er will uns hinziehen zu sich selbst. Wenn Gott ruft, entsteht Bewegung. Das war das Motto dieser Predigtreihe. Und deshalb, sehen Sie, ist das Jona-Buch auch keine trockene Abhandlung über irgendein philosophisches Thema, sondern da spielt sich ein menschliches Drama ab. Schauen Sie rein in die Evangelien, die sind voller Dramatik. Und auch dieser Gottesdienst steht und fällt damit, ob etwas geschieht. Ob die Kommunikation zwischen Gott und uns klappt. Oder darf ich das zuspitzen? Es kommt darauf an, ob der Bibeltext unser Innerstes erreicht, wie den König von Ninive. Oder ob er uns kalt lässt. Ob er irgendwo zwischen Ohr, Verstand und Herz hängen bleibt. Es sind 2 sehr persönliche Fragen, die uns aus diesem Text anspringen. Und bevor ich Ihnen diese beiden persönlichen Fragen benenne, die fangen immer an mit dem Halbsatz: Kann uns das kalt lassen, das? Möchte ich Ihren Blick jetzt auf den Text selbst hinlenken. Sie haben ihn ja vor sich auf Ihrem gelben Zettel. Auf den ersten Blick könnte man denken, Kapitel 4 ist eigentlich überflüssig. Wir hätten doch mit dem Happy End von Kapitel 3 am letzten Sonntag besser aufgehört. Sie erinnern sich noch dran, Nach vielen Umwegen, die Jona sich selbst zuzuschreiben hatte, war der widerspenstige Prophet endlich dort gelandet, wo Gott ihn haben wollte, im heutigen Gebiet des Irak, in der Stadt Ninive. Und hier musste Jona nun im Auftrag Gottes seine Bußpredigt halten. Er musste diese schwierige Predigt halten, die sich zusammenfassen ließ in dem einen Satz: noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Eine glasklare Warnung Gottes. Doch Ninive nutzt diese letzte Galgenfrist. Als die Leute Jonas Predigt hören, kehren sie tatsächlich um. Sie lassen sich berühren. Diese Heiden bekehren sich zum einzig wahren Gott. Sie bereuen ihre Sünden. Sie wollen ihrem alten Leben den Rücken kehren und sie fangen mit Gottes Hilfe nochmal neu an. Das ist das größte Wunder der ganzen Jona-Geschichte. So kann Kapitel 3 dann mit dem Happy End schließen von Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Aber damit ist nicht Schluss, sondern es folgt Kapitel 4, was sie jetzt vor sich haben. Und in diesem vierten Kapitel, da rückt noch einmal der Jona in unseren Blick. Dieser Prophet hat aus seinem Herzen ja nie eine Mördergrube gemacht. Und er zeigt uns in diesem letzten Kapitel nochmal eine ganze Menge über sich selbst. Wir wollen das lesen, Jona 4, 1 bis 11. Das aber verdross Jona sehr, nämlich, dass Gott Gnade walten ließ gegen Ninive. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun meine Seele von mir, Herr, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen. Der Jona soll sich unter deren Schatten gewissermaßen erstmal abkühlen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Zum zweiten Mal. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu noch viele Tiere? Zwei persönliche Fragen kommen mit diesem Text auf uns zu. Und die erste Frage, die Hauptfrage gewissermaßen, die wichtigste Frage heißt: Kann uns das kalt lassen, dass Gott sich so viel Mühe mit uns macht? Kann uns das kalt lassen? Jona ist ja wieder nicht zufrieden. Und er wird hier zum Fallbeispiel, zur Fallstudie, an der wir herausbekommen können, wie Gott mit solchen widerspenstigen Typen umgeht. Und die Frage, die uns jetzt begleiten wird in den nächsten Minuten, heißt: Kann uns das kalt lassen, dass Gott sich so viel Mühe mit uns macht? Vielleicht sagen Sie: Warum denn mit mir? Hat er sich noch keine Mühe gemacht? Nun, das dachte Jona am Anfang ja auch. Er hatte sich ja gesträubt, er hat ja gesagt: Das ist nichts Gutes, was Gott mit mir vorhat. Und schon in den ersten Kapiteln, da fiel Gottes Geduld auf. Da fiel auf, wie er dem Jona nochmal eine Chance gibt. Und wir geben dem kleinen Kind jetzt nochmal eine Chance, dass es möglichst mit dem Klappern aufhört. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß ja, wie das ist. Nächstes Mal einfach irgendeinen Wattebausch mitbringen, dann hört man das Klappern nicht so. Also jedenfalls fiel Gottes Geduld auf mit Jona. Er gab ihm eine zweite Chance und erst schien es auch ganz gut zu laufen. Aber in dem Augenblick, wo die Sache wieder nicht so klappte, wie Jona sich das vorgestellt hatte, da ging er erneut auf Konfrontationskurs. Und so prallen dann hier zwei Gegensätze aufeinander. Gottes großes Herz und Jonas kleines Herz. Jonas kleines Herz empört sich, Vers 1. Das aber verdross Jona sehr und er war zornig. Da steht wörtlich, er wurde hitzig. Er glühte vor Zorn förmlich. Wie kann Gott denen verzeihen? Erst lässt er mich eine scharfe Predigt halten und dann wird er weich. Hier wird so sein innerer Widerstand, seine Empörung geschildert. Und in Vers 5 wird dann gesagt, was er äußerlich tat. Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten. Sie müssen sich das so vorstellen, nach vollendeter Predigtarbeit verlässt Jona die Stadt wieder und er geht ganz bewusst gen Osten. Westlich von Ninive ist das Land ziemlich flach, von dort aus hätte er nicht viel gesehen. Aber im östlichen Hügelland, da erhofft er sich irgendwo einen Beobachterposten, um von da nun zu beobachten, wie das mit Ninive weitergeht. Aber es kommt anders, als Jona erhofft hatte. Kein Gewitterdonner am Himmel, keine Blitze, kein Feuer, sondern aufgeregte Niniviten, Leute, die Gebetsversammlungen abhalten, die sich in Fastenkleidung hineinstecken, die wirklich was Neues wollen. Es ist so wie bei jener Erweckung im vergangenen Jahrhundert in der Nähe von Hermannsburg, über die wir gesprochen hatten. Es ist so ähnlich, wie ein Bekannter mir erzählte, der im April in Russland Evangelisationen durchführte und sagte, es ist bewegend, wie viele Menschen froh sind, aus ihrem Atheismus herauszukommen und wie sie bereit sind, die Wahrheit in Jesus Christus anzunehmen. So ähnlich geschieht es hier. Jonas Predigt zeigt volle Wirkung, aber er ist überhaupt nicht glücklich darüber. Er empört sich. Wie kann Gott denen denn verzeihen? Jona vergisst zweierlei. Erstens vergisst er, dass seine ganze Gerichtspredigt ja dieses Ziel hatte. Die Leute sollten eine Chance bekommen. Sie sollten umkehren. Wenn Gott Gericht predigen lässt, ist das immer ein Auswuchs seiner Liebe, mit der er Menschen herumreißen will. Das hatte Jona vergessen. Und er hatte vergessen, was Gott ihm selbst alles verziehen hatte. Das hatte er auch vergessen. Dass Gott uns selbst gnädig ist, liebe Gemeinde, dass er mit uns Geduld hat, das setzen wir immer so ganz selbstverständlich voraus. Warum eigentlich? Und es kommt noch schlimmer. Jona fängt plötzlich an, seine alte Sünde Gott gegenüber zu rechtfertigen. Er sagt hier in Vers 2 am Ende, ich wusste ja, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen und deshalb wollte ich schon gar nicht hier meine Predigtreise machen. Ich wusste ja doch, dass du vergeben wirst. Also hatte ich doch recht, dass ich gar nicht erst angetreten bin. Und sehen Sie, das geht meistens Hand in Hand miteinander. Wenn ein Mensch sich gegen Gott auflehnt, dann holt er meistens seine alten Sünden wieder hervor, die er eigentlich schon längst eingesehen hat. Und sagt, nee, Gott siehste, ich war doch im Recht. Und nicht du. Das ist doch ein Wahnsinn. Der Jona beschreibt hier fantastische Eigenschaften Gottes. Gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte. Er müsste jetzt eigentlich in ein Loblied ausbrechen. Und stattdessen mosert er. Weil das nicht in seinen Plan passt, was Gott macht. Jonas kleines Herz krampft sich zusammen und empört sich gegen den lebendigen Gott. Und was macht er? Wie reagiert Gott? Sehen Sie hin. Vers 4 erstmal. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Eine kleine Frage. Mit einer Frage reagiert Gott. Es nimmt einem fast den Atem, wie behutsam. wie liebevoll Gott auf seinen rückfälligen Propheten eingeht. Ich hätte eine andere Reaktion erwartet. So ähnlich wie Jona über Ninive hätte ich wahrscheinlich Gottes Reaktion über Jona erwartet. Dass er hart mit ihm ins Gericht geht. Aber Gott stellt ihm Jona eine Frage. Sag mal, überleg doch mal, meinst du, dass das richtig ist, was du machst? Denkst du nicht, dass du vielleicht auf dem Holzweg bist, Jona? Überleg doch mal, was in deinem Leben dir schon alles vergeben wurde. Gott stellt Jona eine Frage. Ganz behutsam. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Gottes großes Herz will unser kleines Herz gewinnen. Und darum spricht er auch uns wieder an. Immer wieder. Er fragt uns. Er erinnert uns, ob wir nicht endlich unser Leben von ihm steuern lassen wollen. Und vielleicht sagen Sie, mit mir hat Gott sich noch keine Mühe gemacht. Kann es sein, dass Sie das übersehen haben? Jeden Sonntagmorgen rufen die Glocken Sie zur Kirche, wo Gott Ihnen seine Liebe ausrichten will. In jeder Buchhandlung steht eine Bibel, die, wenn Sie sie aufschlagen, am besten hinten im Neuen Testament als erstes, eine einzige Liebeserklärung des lebendigen Gottes ist. Und wie viele Situationen hat es in Ihrem Leben möglicherweise gegeben, die Gott als Wink verstanden hatte? Der alte bayerische Bischof Betzel hat das mal mit bewegenden Worten beschrieben, wie Gott uns nachgeht. Er hat gesagt, dann geht er dir nach an dein Bett, ob du wohl abends einmal an ihn denkst. Du bist müde und ziehst dich aus und legst dich hin, liest noch einen kurzen Roman und machst die Lampe aus und vergisst ihn, der dich geliebt hat. Dann bleibt er an deinem Bett und rüttelt dich nachts einmal wach und fragt, ob du ihn jetzt wohl bitten willst um seine Liebe. Du drehst dich um, nimmst eine Schlaftablette und schläfst wieder ein. Und dann stehst du wieder auf für deinen vollen Arbeitstag und irgendwann auf der Höhe des Tages lässt Gott dich einmal dein Herz spüren und fragt, ob du nicht einmal nach ihm fragst, ob du nicht einmal ihn bitten willst, Herr, nun komm. Kann uns das kalt lassen, dass Gott sich so viel Mühe mit uns macht? Jona zeigt keine Reaktion, Vers 5. Und Jona ging zur Stadt hinaus. Wie oft erlebt Gott mit mir das Gleiche? Dass ich hängen bleibe in meinen eigenen Gedankengängen, in meinem eigenen Alltag, der nun mal dicht ist, der nun mal zu ist Gott gegenüber. Wir hängen fest bei uns selbst, wie Jona. Der hatte sich die Heimkehr nach Ninive, nach Israel anders vorgestellt. Er dachte, er würde heimkehren als der große Held. Er mit seiner Bußpredigt hat diesen Assyrern den Todesstoß versetzt. Er hat das Gericht angekündigt, es ist gekommen und nun liegt Israels Erzfeind Assyrien platt auf der Nase wie eine Flunder. So hatte sich Jona das vorgestellt. Das waren seine Pläne. Und was würden Sie nun sagen, wenn er zurückkäme? Du Spinner, du predigst und das führt dazu, dass die sich bekehren und jetzt haben die plötzlich auch Kontakt mit dem lebendigen Gott. Und dabei waren sie doch wie eine faule Frucht, die sich fast selbst zerstörte, die vom Baume fiel. Und du Idiot machst sie stark, dadurch, dass du predigst. Vielleicht hat Jona Angst davor. Jedenfalls sein kleines Herz, es krampft sich zusammen. Er rutscht in eine tiefe Depression hinein. Ich denke nicht nur, dass diese Selbstmordaussagen, dass das nur die beleidigte Leberwurst ist, die er hier spielt. Wir kennen das auch von anderen Propheten im Alten Testament, dass sie wegen ihres schweren Auftrags manchmal in tiefe Depressionen reingerutscht sind, bis hin zu Suizidgedanken, wie etwa bei Elia. Verstehen Sie, wir haben es bei Jona nicht mit einem albernen Hans Wurst zu tun, sondern mit einem Propheten, der sich verstrickt hat, der sich verrannt hat, der nicht mehr rauskommt. Es ist das Herz ein trotziges und verzagtes Ding. Aber Gott lässt nicht locker. Es reicht ihm nicht, dass er Ninive wieder zu sich zurückgeholt hat. Er will seinen Jona auch noch. Und so startet Gott einen weiteren Überzeugungsversuch. Der erste Überzeugungsversuch war diese Frage. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Liebe macht erfinderisch. Gott macht noch was anderes. Er gibt sich noch mehr Mühe. Er inszeniert ein Gleichnis für den Jona. Liebe macht erfinderisch, Gottes Liebe auch. Gott wählt eine ganz spezielle Methode. Und wir hatten ja schon in den letzten Kapiteln gesehen, Gott ist der souveräne Herr seiner Schöpfung. Er kann eingreifen in den Lauf dieser Dinge in einer Weise, die unser begrenzter Verstand sich nie ausdenken könnte. Und sehen Sie hin, was Gott jetzt mit Jona macht, Vers 6. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Man nimmt an, dass das ein Rizinus war. Rizinus communis, sagen die Fachleute. Der wächst bei heißem Klima sehr schnell, kann bis zu 3 Metern hoch werden, hat riesige Blätter. Und wenn man seinen Stiel verletzt, geht er ganz schnell wieder ein. Und wahrscheinlich war das so ein Rizinus communis, der nun wächst, den Gott aufwachsen lässt, um den Jona erstmal etwas abzukühlen. Er findet nun Schatten und Kühle unter diesen Blättern. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Vers 7 dann, aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Und da wünscht Jona sich wieder mal den Tod. Und hier setzt dann Gott wieder mit seiner Frage an, Vers 9. Da sprach Gott zu Jona, meinst du denn, dass du mit Recht zürnst um dieser Staude willen? Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern um Ninive? Verstehen Sie, was Gott damit will? Er will das dem Jona klar machen. Mensch, du trauerst schon um diesen Strauch, um diese Staude. Okay, sie bot dir Bequemlichkeit, sie bot dir etwas Erfrischung gegenüber der heißen Sonne, aber du hast doch gar keine Beziehung zu ihr gehabt. Du hast sie nicht selber gebaut, gepflanzt. Sie ist in einer Nacht hochgekommen, in einer Nacht wieder vergangen. Und darum jammerst du schon, Jona. Und da sollte es mich kalt lassen, wenn eine Riesenstadt wie Ninive draufgeht. Sollte es mich ungerührt lassen, dass 120.000 Menschen einfach vom Erdboden vertilgt werden und auf ewig verloren sind, bevor sie sich zu mir bekehren können. Jona, weißt du eigentlich, was du sagst? Sehen Sie, es ist derselbe Gott, mit dem wir es zu tun haben. Dieser Gott, dessen Liebe erfinderisch ist. Und er gibt sich mit jedem von uns unendliche Mühe, um uns zu gewinnen, um uns zu überzeugen. Kann uns das kalt lassen? Gott macht das nicht nach Schema F. Er geht mit jedem Menschen einen eigenen Weg. Ich will Ihnen einen kurioses Beispiel aus dem 19. Jahrhundert erzählen. Charles Haddon Spurgeon, der wohl größte Prediger des 19. Jahrhunderts, hat erzählt, wie Gott in sein Leben eingriff. Und er sagte, er wäre irgendwie kirchlich schon gewesen, aber er hätte nie Gott wirklich persönlich kennengelernt. Und an einem Sonntagmorgen im Januar 1850 ging der junge Spurgeon dann wie immer zur Kirche, so aus Gewohnheit. Aber plötzlich kam ein Schneesturm. Und er sagt, durch diesen Schneesturm wurde er in eine Nebenstraße getrieben, in der er Zuflucht suchte und kam in eine kleine Kapelle der Methodisten. Der Pastor war an diesem Tag verhindert, wahrscheinlich wegen des Schneesturms. Und dann stand da ein ganz einfacher Mann auf der Kanzel, sagt er, der konnte die Worte nicht mal richtig aussprechen, sein Englisch war ziemlich mau. Und er predigte nur über diesen einen Vers der Bibel, wo Jesus sagt, wo Gott sagt, schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde, schaut auf mich. Und dann schildert Spurgeon, wie einfach dieser Mann immer wieder diesen Vers zitiert. Und wie er dann plötzlich seinen Blick, da waren nur etwa 15 Leute in der Kirche, auf diesen Spurgeon, den er nicht kennt, fallen lässt und sagt, junger Mann, Sie sehen elend aus. Und Sie werden elend bleiben, Ihr ganzes Leben lang. Wenn Sie nicht machen, was mein Text hier sagt, schauen Sie auf Jesus. Junger Mann, schau auf Jesus, schau. Spurgeon war das natürlich erstmal unangenehm, dass ihn einer so direkt ansprach. Und er sagt, aber als der das wiederholte, schau auf Jesus, dieser primitive Laienprediger, der da stand, da war es, als ob plötzlich für mich die Nebel auseinandergingen. Als ob plötzlich Licht in mein Leben fiel. Und in dem Augenblick traf mich Gottes Wort. Da kapierte ich, dass er mich will und dass Jesus die Antwort ist und dass er da ist. Und so wurde dann aus Spurgeon der größte Prediger des 19. Jahrhunderts. Gottes erfinderisches Herz schickte einen Schneesturm im Januar 1850, trieb diesen Spurgeon in eine unbedeutende kleine Methodistenkapelle rein, ließ einen stotternden Laienprediger auf der Kanzel stehen und die Frechheit besitzen, diesen jungen Mann, den er nicht kannte, so direkt anzusprechen. Und das war genau der Weg, auf dem Gott das Herz von Spurgeon erreichte. Nun können Sie sagen, okay, ein alter Mann aus dem 19. Jahrhundert. Ich halte dagegen eine junge Dame aus dem 20. Jahrhundert. Sie hieß Katrin, das heißt, er ist immer noch so, hat jetzt im Sommer Abi gemacht, will Biologie studieren. Ihre Schwester war seit Jahren Christ, aber Katrin hielt das für übertrieben. Und dann kam der Sommer 1992. Meine Frau musste ins Krankenhaus für einige Zeit. Und die Schwester von Katrin, die wir aus unserem Jugendkreis kannten, kam zu uns, zu meiner alten Pfarrstelle, um uns den Haushalt zu führen. Und da die beiden Schwestern ein gutes Verhältnis zueinander haben, besuchte Katrin ihre Schwester mal. Erst sagte sie, oh, ich will aber nicht am Sonntag kommen, da muss ich ja in den Gottesdienst gehen zu dem Pastor Nestvogel. Aber die Schwester hat nicht locker gelassen und es ging eben immer nur am Sonntag. So kam die Katrin dann eines schönen Sonntags im Sommer 92 zu uns, hörte sich den Gottesdienst an, besuchte ihre Schwester nach einigen Wochen nochmal wieder, fing an nachzudenken, ob ihre Schwester vielleicht doch nicht so ganz verrückt sein könne, weil sie an diesen Jesus glaube. Und so ging das weiter. Später ließ sie sich Kassetten von den Gottesdiensten geben, hörte die ganz intensiv an, ging der Sache auf den Grund. Es war, als ob Gott eine kleine Tür aufgestoßen hätte, einen Spalt weit. Und dann blieb diese Katrin dran. Sie blieb ganz konsequent auf der Suche. Bis sie dann irgendwann in meinem Studierzimmer saß, hier oben in der Weser-Esch-Straße und sagte, ich will nicht etwas nachmachen, nur weil meine Schwester es gemacht hat. Ich will das selber rausfinden. Aber ich merke, ich muss das klären. Was kann ich tun? Und ich sagte ihr, lesen Sie gezielt das Neue Testament. Und lesen Sie die Evangelien mit der Frage, Jesus, wer bist du? Und stellen Sie sich die Frage, ob Sie bereit sein wollen, diesem Jesus Ihr ganzes Leben anzuvertrauen, ihm zu gehorchen. Er lebt, er ist auferstanden. Und es wird für Sie, Katrin, darauf ankommen, einmal, dass Sie entscheiden müssen, ob Sie diesem Jesus ganz folgen wollen oder nicht. Und dann vergingen einige Wochen und sie las in der Bibel und sie hörte weiter Kassetten. Und dann fand die Evangelisation pro Christ auch in ihrer Nähe in Hannover statt. Und bei der Gelegenheit hat sie dann ganz bewusst den Schritt zu Jesus hingetan und ihn als den Herrn ihres Lebens bekannt. Und jetzt lebt sie mit ihm und sie wird jetzt nach dem Abi für ein praktisches Jahr nach Wilhelmshaven gehen. Und ihre erste Frage war, wo finde ich da eine gute Gemeinde, in der ich zum Gottesdienst gehen kann? Gott hat mit jedem Menschen seinen ganz eigenen Plan. Er gibt sich unendlich viel Mühe. Auch mit ihnen. Und die Frage ist, kann uns das kalt lassen? Kann uns das kalt lassen? Vielleicht sagen Sie, nein, mich hat es nicht kalt gelassen. Ich gehöre ja zu ihm. Ich glaube ihm ja. Ich lebe mit Jesus. Ich lese meine Bibel. Ich halte mich zur Gemeinde. Gut, dann ist für Sie die Zusatzfrage, wenn Sie das bitte aufdecken wollen. Kann es Sie kalt lassen, dass andere Menschen Ihr ewiges Leben wegwerfen? Die Frage stellt Gott ja dem Jona. Er sagt, dich jammert schon die Staude, also dir tut die Staude leid, um die du dich nicht gemüht hast. Ein Ding, das sowieso vergeht. Und Jona, mich sollte nicht jammern um Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind. Diese Zahl ist realistisch. Man hat das verglichen mit alten Dokumenten und festgestellt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass etwa eine solche Menschenmenge in Ninive lebte damals. Die nicht wissen, was rechts oder links ist, die sollen mir gleichgültig sein. Ich frage Sie, kann es Sie kalt lassen, dass andere Menschen ihre Ewigkeit wegwerfen? Diese Frage stellt Gott seinem Propheten. Gott lässt das nicht kalt. Gott inszeniert die Geschichte mit dem Rizinus, um dem Jona das ins Herz zu schreiben. Kann es Sie kalt lassen, wenn um Sie herum Menschen sind, die Ihr ewiges Leben wegwerfen, die ohne Gott leben und meinen, sie kämen so gut klar? Und das ist doch eine ganz aktuelle Beschreibung der mehr als 120.000 Zeitgenossen um uns herum in Osnabrück. Sie wissen nicht, was rechts und links ist. Das heißt, sie sind orientierungslos. Sie kennen den lebendigen Gott nicht und damit kennen sie die größte Wahrheit der Welt nicht. Und sie wissen nicht, womit sie spielen. Am Freitag bekam ich einen Anruf. Eine freundliche Stimme fragte mich, Herr Pastor, sagen Sie bitte, an welche Stelle muss man sich wenden, wenn man aus der Kirche austreten will? Und dann stutzte ich etwas und dann fügte sie hinzu, und auch wenn man eintreten will. Ja, ich sage, wenn Sie eintreten wollen, können Sie zu mir ins Pfarramt kommen. Wenn Sie austreten wollen, dann... Naja, und dann habe ich ihr die Adresse gesagt. Will ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber ich habe nachgefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, warum wollen Sie denn austreten? Und da sagte sie ja, weil ich das sowieso nicht glaube. Weil mir die ganze Sache mit dem Glauben nichts bringt. Und ich habe sie gefragt, ja, haben Sie das denn schon mal ausprobiert? Wissen Sie, es geht mir nicht um Ihr Geld. Es geht mir um was viel Wichtigeres. Sagen Sie mal, haben Sie das mal ausprobiert, wenn Sie sagen, mir bringt das nicht. Wann haben Sie denn den letzten Gottesdienst bei uns besucht? Und sie sagte, noch gar nicht. Er sagt, dann können Sie es doch nicht wissen. Sie können doch nicht wissen, was Sie verpassen. Bitte geben Sie sich doch diese Chance und kommen Sie mal. Und dann lassen Sie uns weitersehen. Vielleicht ist sie heute da, ich weiß es nicht. Diese Frau war mutig, ich fand das sehr mutig. Viele sprechen das nicht so deutlich aus, die vielleicht noch in der Kirche drin bleiben, aber innerlich keinen Bezug mehr dazu haben. Oder nur an besonderen Angelpunkten ihres Lebens. Viele sind in der gleichen Situation, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Und meine Frage jetzt, wenn Sie sagen, Sie kennen Gott, wie viele Familienangehörige haben Sie, die diesen Gott noch nicht kennen? Wie viele Nachbarn haben Sie? Und kann es Sie kalt lassen, wenn die ihr Leben wegwerfen? Jona entlarvt sich hier. Er ist betroffen nur in dem Augenblick, wo seine Platte von der Sonne angestrahlt wird. Und als dann diese bequeme Staude eingeht, da sagt er, Gott, was kannst du das machen? Darüber jammert er. Und ich habe mich gefragt, als ich das las, über was jammern wir, auch wir Christen, über was jammern wir alles? Wenn unsere Bequemlichkeit in Gefahr ist und wenn wir da noch was machen sollen und wenn wir mit dem nicht zufrieden sind, wir jammern und jammern und jammern. Haben wir schon eine schlaflose Nacht gehabt bei dem Gedanken, dass Menschen auf ewig verloren gehen? Haben wir schon einmal eine unruhige Stunde gehabt, weil ein Mensch, von dem wir wissen, dass er ohne Glauben und ohne Jesus Christus lebt, möglicherweise verloren gehen könnte? Gott ist anders. Er hat Mitleid, Erbarmen. Und was hier in diesem Vers 11 steht, das steht über Jesus noch mal ganz genauso. Und deswegen will ich Ihnen das noch sagen. Jesus war immer in großem Stress mit seinen Jüngern. Und in Markus 6 wird so eine Begebenheit geschildert. Sie sind fertig nach viel Arbeit und wollen sich zurückziehen. Und steigen in ihr Boot, fahren über den See Genezareth und die Leute kriegen das spitz und gehen dahin, wo sie ankommen. Eigentlich war Ruhe angesagt. Und dann steht da, und Jesus sah die Massen und es jammerte ihn. Das gleiche Wort wie hier. Und dann, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. 120.000, die nicht wissen, rechts oder links, genau das gleiche. Und er, Jesus, hielt eine lange Predigt. Das habe ich auch gemacht, zumindest heute. Und somit sind wir am Ende unserer Predigtreihe. Es ist kein Zufall, denke ich, dass der letzte Vers mit einem Fragezeichen endet. Sehen Sie hin, ein Fragezeichen. Sollte es mich kalt lassen, dass 120 Menschen umkommen? Fragezeichen. Das Buch Jona hat kein Happy End, sondern ein Open End, ein offenes Ende. Und wir fragen erstmal, wie ist die Geschichte mit Jona ausgegangen? Hat die Kommunikation zwischen ihm und Gott doch noch geklappt? Nun, ich bin fest überzeugt, die Sache mit Jona ist gut ausgegangen. Warum? Sonst hätte er dieses Buch nicht geschrieben oder es nicht diktiert. Diese Sache kann so nur von Jona selbst geschrieben worden sein. Und wenn er nicht zu Gott zurückgefunden hätte, hätte er das so nicht schreiben können. Es gehört viel Mut dazu und viel Glauben, das so ehrlich aufzuschreiben. Und die Geschichte mit Jona ist ja auch nicht zu Ende. Jesus spricht später sehr positiv über Jona. In Matthäus 12, da setzt er sich mit den Pharisäern auseinander, die Jesus nicht glauben wollen. Und hören Sie bitte genau, was Jesus dann sagt. Er sagt zu den Pharisäern, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht, zusammen mit eurer Generation. Und sie werden euch verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und das gilt nicht nur für die Pharisäer, sondern das gilt für uns auch. Hier ist mehr als Jona. Gott ist weitergegangen. Wie hat er sich um Ninive bemüht? Wie hat er sich um Jona bemüht? Aber wie hat er sich erst um uns bemüht? Er ist weitergegangen. Er ist selber gekommen. Er hat seinen Sohn geschickt. Der ist für unsere Schuld gestorben und auferstanden. Hier ist mehr als Jona. Und wenn noch einer sagen sollte, Gott hat mich nicht gerufen, dem möchte ich zurufen, hören Sie bitte auf, um Ihrer Seelenseligkeit willen, hören Sie auf, an Jesus vorbeizusehen. Bitte hören Sie auf, an der Bibel vorbeizuhören. Bitte hören Sie auf, am Gottesdienst vorbeizugehen. Bitte hören Sie auf, sich am Kreuz von Jesus vorbeizudrücken. Die entscheidende offene Frage am Ende lautet nicht, wie ging's mit Jona aus, sondern die heißt, lässt sie das kalt, dass Gott sich so viel Mühe mit ihnen macht? Und lässt sie das kalt, dass andere Menschen ihr ewiges Leben wegwerfen? Gott will alle, er will sie und er tut was dafür. Und so schließe ich, um Ihnen das nochmal richtig ins Herz zu schreiben, wenn es denn geht, mit einer Begebenheit, die sich Ende der 80er Jahre wirklich so zugetragen haben soll. Und der Journalist Peter Hane hat sie berichtet. Er erzählt von einem Mann, der fährt morgens zur Arbeit. Und dann bleibt er vor einer Ampel stehen. Und ich glaube, es war der Mann im Auto neben ihm, der kurbelt seine Scheibe runter und ruft ihm zu: Wissen Sie eigentlich, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten sollen auf allen deinen Wegen. Ein Vers aus dem Alten Testament. Und er denkt, was hat der denn? Kurbelt seine Scheibe wieder hoch, fährt weiter. Fährt rauf auf eine Autobahnauffahrt. Und während er rauffährt, kommt ein anderer Wagen ganz schnell herbeigefahren, rammt ihn, verursacht einen Riesenschaden. Er ist eingeklemmt in seinem Wagen und wie durch ein Wunder kommt er unverletzt raus. Und während er noch ganz benommen da sitzt, hört er, wie ein Polizist zum anderen sagt, der hat aber einen Schutzengel gehabt. Und dann wird sein Wagen abgeschleppt und er selbst kann mit einem Lastwagenfahrer mitfahren. Da darf er oben drauf springen, der nimmt ihn mit zur nächsten Station. Und weil dieser Autofahrer noch so unter Schock ist und der Lastwagenfahrer nicht richtig mit ihm reden kann, stellt er das Radio an. Und in dem Augenblick ertönt dort die Motette von Mendelssohn Bartholdy. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Diese Geschichte mit dem Autofahrer hat genauso ein Open End wie die Geschichte mit Jona. Ich weiß nicht, ob dieser Mann Gott geantwortet hat, ob er zu Gott gefunden hat. Was muss Gott mit ihnen machen, bis sie sich endlich ihm in die Arme werfen? Und sein Friede, der höher ist als all unser menschliches Denken und Trachten, der bewahre eure Herzen zum ewigen Leben. Amen.